Liebe Brüder und Schwestern, wir freuen uns, dass ihr alle gekommen sind. Wir haben gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet, wie sie da sind. Das heißt, das Interesse ist groß, das Problem ist noch größer. Das Thema, das mir zugeschoben wurde, ist uferlos. Das heißt, was sagt der Islam zum christlichen Glauben? Es gibt heute etwa 1,3 Milliarden Muslime. Das heißt, jeder fünfte Mensch ist ein Muslim. Muslime leben überall in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Sprachen. Was sie sagen, ist sehr verschieden. Und wenn das Thema heißt, was sagt der Islam, was sagen die Muslime zum christlichen Glauben, so bräuchte man wahrscheinlich ein ganzes Seminar, um die pragmatischen Antworten zusammenzuordnen. Ich bin deshalb auf die Wurzel zurückgegangen für den Vortrag, nämlich was sagt Mohammed zum christlichen Glauben? Und da müssen wir gleich zur Realität kommen. Mohammed sagt vieles Verschiedene über den christlichen Glauben. In den 22 Jahren, wo er sich mit dem Christentum offiziell auseinandersetzte, gab es eine Entwicklung, sodass am Anfang ein völlig anderes Bild über den Glauben im Koran und in der Tradition zu finden ist, wie zum Schluss. Und das ist die Schwierigkeit, dass viele entweder den Anfang nehmen oder den Schluss und dadurch die Realität nicht sehen. Im Anfang war Mohammed in Mekka eine Minderheit. Er war gezwungen, seinen Islam so darzustellen, dass er kein zu großes Ärgernis ist. Und er hat die anderen Religionen anerkannt. Er konnte sagen, unser Gott und euer Gott ist einer. Wir haben unsere Liturgie, ihr habt eure Liturgie. Lasst uns einen Wettbewerb machen in guten Taten. Das sind die Argumente der Muslime, die als Minderheit in irgendwo wohnen, wo etwa in der EU nur 5% oder 4% Muslime sind. Toleranz, so viel man will. Und das geht bei Mohammed weiter. Er hat angefangen, den Islam, das Christentum zu studieren. Er hat sich bemüht, das Christentum kennenzulernen. Und zum Schluss hat er es bestätigt und in Dienst gestellt. Und er hat dem Christentum legales Recht gegeben, Christentum zu bleiben. Also man muss hier ganz nüchtern sein, in Ländern mit Maximum 33%, also einem Drittel, findet man einen Islam, der sich tolerant gibt, der das Christentum bejaht, der das Christentum sogar unterstützt. Wir werden es nachher im Teil hören. Dann gibt es aber einen anderen Islam, beziehungsweise eine andere Antwort in Ländern, wo die Muslime so viel sind wie die Christen, wie etwa in Nigeria oder in Malaysia oder in Äthiopien. Dort findet man, dass beide Teile gleich stark sind, an Bevölkerung und auch an Intelligenz und Einfluss, sodass heftige Diskussionen stattfinden, selbst Dialoge. Oder dass wenn ein Bürgerkrieg aufkommt, der ausgenützt wird und es zu kleinen Kriegen kommt. Also das ist ein kritischer Standpunkt zum Evangelium. Dort wird das Evangelium diskutiert, teilweise angenommen, teilweise abgelehnt, aber ist noch keine aggressive Kritik, sondern eine grundsätzliche Kritik, die versucht, auf den anderen zuzugehen und ihn zu bejahen, aber ihm eine Grenze zu zeigen und zu versuchen, ihn herüberzuziehen. Das ist die zweite Hälfte von 33% bis 66%, wenn die Muslime gleich stark sind. Dann kommt aber der ganz andere Islam, wenn er über 66% stark ist, dann kommt die letzte Periode im Leben Mohammeds, als er das Christentum systematisch ablehnte, offiziell verfluchte und den Kampf gegen das Christentum gebot. Wir müssen also sehr nüchtern sein und erkennen, der Islam hat verschiedene Stimmen, hat verschiedene Methoden, hat verschiedene Standpunkte. Aber die Schwierigkeit ist, alle drei sind im Koran geschrieben. Und jeder Muslim, wo er gerade ist, in einer Minderheitensituation oder in der Mehrheit, kann vom Koran die Antwort herausholen. Und deshalb fallen so viele lieben Leute auf den Islam herein, weil sie eben nur die eine Seite nehmen, entweder Radikalismus und Attentate oder nur die Minderheiten und die Toleranz oder die Mitte, wo man kritisch reden muss. Man muss alle drei Versionen im Auge, im Herzen behalten. Dabei gibt es noch die Möglichkeit, dass ein Muslim hier in Europa etwas sagt, was er gar nicht denkt. Er hat das Recht, etwas völlig anderes zu sagen, als was seine Überzeugung ist. Das ist legal. Von daher müssen wir an die Wurzel und wissen, was hat Mohammed gesagt in Mekka und was im Übergang und was in Medina. Das braucht Zeit. Und diese Zeit haben wir jetzt heute nicht, denn das sind große Gebiete. Ich habe Ihnen deshalb auf dem ersten Blatt eine Übersicht gegeben über die verschiedenen Themen, die wir heute ansprechen wollen und wo ich gerne bereit bin, in der Diskussion genauer darauf einzugehen. Es gibt, ich bitte jetzt, das Blatt anzugucken, das Sie vor sich haben, mindestens die Zusammenfassung, das Inhaltsverzeichnis. Wer noch eines braucht, es sind also noch solche Blätter hier, das Inhaltsverzeichnis. Zuerst kommt die Einleitung. Es gab eine Weihrauchstraße mit dem Kampf zwischen den Persern und Byzanz. Das bedeutet, dass die Frage der orthodoxen Kirche in ihren verschiedenen Versionen voll da war und Byzanz ein jüdisches Königreich im Südjemen aufbauen ließ. Die gesamten Spannungen zwischen der orthodoxen Kirche, die damals zum Teil die Juden zwangstaufte, und den Juden im Südsudan, ist ein grundsätzliches Thema. Ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als ich einen Film sah in Kairo, der abends übers Fernsehen lief. Der ist nicht mehr bei uns. Diese Situation ist nicht mehr bei uns realistisch, sondern die ist realistisch in der Welt des Islams. Dann kommen die frühzeitigen Eindrücke des Christentums auf Mohammed, als er noch gar nicht ein suchender oder ein entschiedener Mensch war. Etwa das Wort Ar-Rahman, das in jeder Sure vorkommt, außer in der Sure 9, heißt der Erbarmer. Aber dieses Wort war da ein Ersatzname für den Vater Jesu Christi, wie er auf einer Damminschrift im Nordjemen gefunden wurde, wo es heißt, die Macht und die Hilfe des Rahman und seines Christus und des Heiligen Geistes hat uns geholfen, dieses Bauwerk zu schaffen. Das heißt also, 50 Jahre von Mohammed sagte man anstelle vom Vater Jesu Christi Ar-Rahman. Das war kein arabisches Wort, sondern ein jemenitisches Wort, wurde von Mohammed übernommen und erklärt Ar-Rahman Ar-Rahim. Er hat also das Wort, das gar nicht ohne weiteres bekannt war, mit neuem Inhalt gefüllt. Und so gibt es viele Worte. Man könnte ein ganzes Buch zusammenstellen, wo Mohammed Worte aus dem Aramäischen, aus dem Syrianischen oder aus dem Hebräischen übernommen hat. Und das hat dann ähnliche Inhalte oder entgegengesetzte Inhalte gefunden, sodass dieser Einfluss des Christentums auf Mohammed zuging, aber vom Islam dann umgeformt wurde. Oder ein anderes ist, Allah kommt zum Gericht, sagte ein Evangelist an der Kaaba im heiligen Monat, wo die Pilgerzüge stattfanden. So schreibt wenigstens Franz Buhl, der Biograf von Mohammed. Und der hat dann, dieser Evangelist, das Gericht Gottes dramatisch dargestellt. Und deshalb finden Sie etwa ein Drittel aller Suren beeinflusst von dem Gedanken des jüngsten Gerichtes und der Hölle und des Paradieses. Das kommt nicht aus dem Judentum. Dort finden Sie nichts darüber. Das ist christlicher Einfluss. Und Mohammed war schockiert, dass er floh in eine Höhle und sich zurückzog. Und seither nennt er sich nicht Prophet oder Erlöser oder Heiland, sondern der Warner. Wenn Sie im Koran nachgucken, finden Sie diesen Titel. Er will mit dem Islam die Menschen aufwecken vor dem kommenden jüngsten Gericht und sie warnen, damit sie sich vorbereiten, indem sie das Gesetz des Islams halten und an Mohammed glauben. Oder Waraka ibn Naufel ist ein Gottsucher, der sehr mit dem Alten Testament verbunden ist, die katholische Kirche, die Orthodoxe stellt ihn zum Teil als Bischof dar oder als Leiter eines Hauskreises. Mohammed war ein Glied dieses Hauskreises. Er hat also eine Ahnung bekommen durch diesen Mann vom Alten Testament und auch einiges vom Neuen. Allerdings, die theologische Grundlinie von Waraka ibn Naufel ist sehr fragwürdig, wenn man dann nachliest, was er antwortete, als Mohammed in Anspruch nahm, dass ein Geist ihn inspiriert hatte. Und so hat er ihn nur gesagt, wenn das der Namus ist, also der Abgesandte Gottes, dann ist das heilig, heilig, heilig. Waraka ibn Naufel war der Vetter seiner ersten Frau, der ersten Frau Mohammeds. Also das war eine enge Beziehung. Das waren die ersten Eindrücke Mohammeds vom Christentum. Und da wachte er auf und fing an, ernsthaft zu suchen. Das ist der zweite Teil, Forschungen Mohammeds nach dem christlichen Glauben. Es gab in Mekka einige christliche Sklaven aus dem Südirak oder aus Syrien. Einer davon hieß Jabr. Es gibt noch einen anderen. Und Mohammed muss bei diesem Sklaven, der in einer Verkaufsbude oder in einer Werkstatt saß, stundenlang gesessen haben, um zu fragen, was du tust, was du glaubst, warum du hier bist, wie du denkst. Und so haben die Bewohner von Mekka gesagt, der Jabr ist der Heilige Geist, der Mohammed inspiriert. Dieser Jabr hat also eine ganz entscheidende Funktion im Leben Mohammeds gehabt, dass er ihm antwortete. Allerdings nicht nur vom Neuen Testament, sondern auch von apokryphen Schriften, die damals vorhanden waren. Sie können das alles in dem Vortrag nachher sehen. Wir haben keine Zeit, den Vortrag selber durchzuziehen. Aber Jabr war der erste Lehrer Mohammeds, der offiziell Antworten gab. Suchen Sie, das aufzunehmen. Das zweite ist, dass Mohammed dann, wie ich schon in der Einleitung sagte, solche Sätze verbreitete, unser Gott und euer Gott ist einer, einer und derselbe. Er wollte also alle kritischen Fragen ausweichen, und auch die Leute viel mehr in den Islam hereinziehen. Das war eine Periode im Leben Mohammeds. Dann hat er das Weihnachtsevangelium der Nasara oder der Nazoräer, nicht der Nazaräer, sondern der Nazoräer, aufgenommen und hat es in den Islam hineingenommen, ohne allzu viel zu verdrehen. Aber entscheidende Dinge hat er dann doch verdreht. Wer will, kann das nachlesen in Surat Maryam. Wir gehen jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Und wenn man bei uns Weihnachten sagt, dann denkt man an Krippe und Stall und Kuh und Esel und Josef mit Maria und dem Neugeborenen. Das ist typisch christlich. Muslime denken, dass die Maria, nachdem sie durch den Geist von Allah schwanger wurde, in die Wüste, in die Steppe floh und sich dort durchbrachte und das Kind geboren wurde unter einer Palme. Das Symbol des Weihnachtsevangeliums für Muslime ist also, Maria gebiert das Kind unter einer Palme. Wenn Sie ein Bild sehen vom Nahen Osten in der Beziehung, ist das das Weihnachtsevangelium. Mit anderen Worten, dort kommt die erste Rede Jesu als der Neugeborene zutage. Das war aber nicht eine islamische Erfindung, sondern das war eine christliche Sekte, die diese Dinge selber verbreitet hatte. Und Mohammed hat das wie ein trockener Schwamm aufgesaugt und weitergesagt. Und Maria ging dann heim und brachte das Kind auf dem Arm. Dieses Bild mit Jesus, dem Neugeborenen, auf dem Arm, ist also ein Bild, wo in den Islam hineingedrungen ist. Und man sagt, im Haus der Kaaba ist ein solches Bild in Gold gerahmt, eine Ikone vorhanden, aber man kriegt sie nie zu sehen. Dieser Gedanke ist also durchaus islamisch geworden, dass Maria den Neugeborenen Jesus brachte, aber er hatte ihr vorher beigebracht, kein Wort zu sagen, sondern er würde sie verteidigen. So kam es dann zu dieser großen zweiten Rede Jesu im Koran, wo er darstellte, wer er ist und welchen Segen er hat und dass er schon ein Buch hatte als Neugeborener und dass er ein Muslim sein würde und so weiter, bis auf den einen Satz, der ist direkt aufregend. Denn Friede lag auf mir am Tag, an dem ich geboren wurde und am Tag, an dem ich sterben werde und am Tag, an dem ich wieder auferweckt werde. Das ist Evangelium, nicht? Geburt im Frieden Gottes, Tod im Frieden Gottes, wo er anstelle der Sünder starb und wo er auferstanden ist zum Beweis seiner Gerechtigkeit. Das steht im Koran. Das ist nachher verändert worden in der Auslegung. Aber im Anfang hat Mohammed das unverdreht übernommen, was allerdings von diesen Nazaräern bereits verdreht war. Oder er kam natürlich mit der Frage des Geistes in Beziehung. Sie finden im Koran 29 Verse über den Geist von Allah. 27 dieser Verse sind in Mekka geschrieben worden, während nur 2 in Medina erschienen. Wenn Sie nachprüfen, wer hat irgendeinen Kontakt gehabt nach dem Koran mit dem Geist Allah, dann finden Sie ganz klar zuerst Adam, dann Maria, dann Jesus, dann Mohammed, dann die Hisbollah als einzige Partei im Islam und zum Schluss das Gericht Allahs, wo auch der Geist Gottes gerichtet wird, denn dieser Geist Gottes ist nie ein Geist aus Gott, also sein ureigenster Geist, sondern er ist ein geschaffener Geist, der wie ein Sklave ihm zur Verfügung steht. Und wie Ihnen unser erster Redner schon sagte, der Islam kennt keinen heiligen Geist. Wer von Ihnen seelsorgerlich denken kann, weiß sofort Bescheid. Dann gibt es keine Erkenntnis des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist der Geist, der schreit, Abba, lieber Vater. Und niemand kann Christus einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Und die Früchte des Geistes haben wir gehört, das ist die Not des Islams, dass er keinen Heiligen Geist kennt. Er nennt ihn in der arabischen Sprache den Geist der Heiligkeit. Aber er ist nicht heilig in sich selber, sondern er ist ein Sklave des Heiligen Allahs. Und von daher gesehen ist es deutlich, dass der Islam von der Wurzel her völlig anders gelagert ist, als wir vom Evangelium kennen. Nun gehen wir gleich weiter zu der Bewertung des christlichen Glaubens und zur Benutzung dieses Rechts. Ein unwahrscheinlicher Schatz ist verborgen hinter diesen Texten im Koran. Sie sehen die Suren immer auf der rechten Seite angegeben und können das immer nachschlagen. Von Christus wird gesagt, er wurde gesandt von Allah, um die Unverfälschtheit der Tora zu garantieren. Warum sagen dann so viele, die Bibel sei gefälscht, wenn im Koran steht, Christus wurde gesandt, um die Unverfälschtheit der Tora zu garantieren und empfing das Evangelium in dem Licht, in dem Leitung und Licht vorhanden ist. Diese Formulierung, Leitung und Licht, ist im Islam ganz entscheidend, denn das bedeutet, Christus und die ihm nachfolgen und das Evangelium nehmen, werden nicht verdammt, sind nicht auf der Seite derer, die Allah verführt in seiner doppelten Prädestination, sondern sie sind recht geleitet zum Licht. Das heißt also, Evangelium ist voller Leitung und Licht nach der arabischen Sprache. Und dazu ist Christus gekommen, noch mit einer Sonderpredigt. Manche sagen, das bedeutet die Bergpredigt, aber niemand weiß genau, was Mohammed damit meinte. Das nächste ist, viele kritische Muslime sagen, die Bibel ist gefälscht. Das ist nicht wahr. Es steht nie im Koran, dass das Evangelium gefälscht worden sei. Das ist eine reine Behauptung. Es steht einfach nicht im Arabischen drin. Ja, vom Alten Testament wird das 10-mal nachgewiesen, was falsch war und wer es falsch machte und so weiter. Und das wäre noch zu diskutieren. Aber von vornherein kann gesagt werden, Mohammed hatte Vertrauen in die Christen und wussten, die lügen nicht, die fälschen nicht. Deshalb findet sich im Koran kein Satz, dass das Evangelium gefälscht sei. Sogar in der Sure Al-Hadid finden Sie einen eigenartigen Satz, dass die Nachfolger Christi aus dem Evangelium Mitleid und Erbarmen empfangen. Das ist ein dramatischer Satz, ein koranischer Satz. Diejenigen, die ihm nachfolgen, denen gibt Allah Mitleid und Erbarmen. Das heißt, Mohammed hat erkannt, nicht alle Christen, sondern nur die Nachfolger, die an Christus dranbleiben, die bekommen etwas, was die anderen nicht haben. Die haben Mitleid und Erbarmen. Das steht im Koran. Das ist Zeugnis von Mohammed über die Realität der Christen. Und mehr noch als das, es heißt, die Juden und die Götzendiener sind die größten Feinde des Islams. Aber die Christen von ihnen, von den Feinden des Islams, haben Sympathie mit den Muslimen. Sie lieben die Muslime in einem etwas theoretischen Sinne. Stehen ihnen positiv gegenüber, weil sie nicht hochmütig sind. Da steht ein ganz eigenartiges Wort. Christen sind nicht hochmütig, nicht stolz. Sie haben etwas, das Wort Demut steht nicht drin, aber steht eben, sie wollen sich nicht groß machen. Warum? Weil sie Mönche und Priester und Pastoren haben, die sie lehren. Das heißt, die Christen sind die besten Freunde der Muslime. Steht im Koran. Wenn Sie also mit einem Muslim im Gespräch sind, gucken Sie, dass Sie den Text für diesen Vers kennen, und dann können Sie das sagen und ihn fragen, was heißt das? Nicht Sie sollten den Koran erklären, sondern ihm den Vers geben und sagen, jetzt bitte gib mir mal Antwort, was heißt denn das? Lass ihn reden, aber Sie müssen im Voraus wissen, was er sagen sollte. Und so versteht man auch, dass Mohammed keine andere Chance hatte für seine Leute, als sie nach Äthiopien zu schicken, als die Verfolgung durch die Kaufleute in Mekka zu groß wurde und etliche bereits als Märtyrer gestorben waren. Er schickte 83 von ihnen nach Addis Abeba. Und die bekamen Asyl. Und dann kamen die Mekkaner und haben die verklagt, dass sie davon gelaufen seien und wollten sie wieder zurückhaben. Und dann gab es eine öffentliche Anhörung, die erste öffentliche bekannte Anhörung. Und sie haben zunächst das in einer allgemeinen Form gebracht. Aber dann später haben sie den Mut gehabt, das ganz klar zu bezeugen, dass sie sagten, Jesus war ein Sklave Allahs, sein Gesandter, sein Geist und sein Wort, das er der Jungfrau Maria eingegeben hat. Und die Bischöfe dort waren so großzügig, dass sie sagten, ja, wenn Jesus das Wort Allahs ist, das Wort Gottes, das inkarnierte Wort Gottes und ein Geist von Allah, dann können wir ja schon irgendwie zusammenleben. So kam aus dieser Diskussion heraus, dass im Islam Reste des christlichen Glaubens vorhanden waren und sie bekamen Asyl und waren vielleicht 8 oder 10 Jahre dort. Und als sie weggingen, waren 236 Äthiopier Muslime geworden und nur ein Muslim Christ. Und der starb plötzlich, wahrscheinlich weil er zu offen die Wahrheit sagte, wurde er vergiftet. Und hier kommt eine Grundsatzfrage. Asyl geben ist unerlässlich nötig. Aber ohne Evangelium wird das Asyl zum Bumerang. Wahrheit ohne Liebe kann schrecklich hart werden. Kann schockieren. Aber Liebe ohne Wahrheit ist eine Lüge. Und so müssen wir als Christen neu lernen. Asyl allein genügt nicht, wir müssen das Evangelium bringen. Und zwar mit Liebe und in ihrer Sprache, sodass sie das begreifen können. Gerade die Geschichte von 83 Muslimen, die nach Äthiopien flohen, zeigen das. Aber von Stund an hat Mohammed gesagt, die Christen haben Mitleid und Erbarmen mit den Muslimen. Die geben ihnen Asyl, dass der Islam erstarken kann und eine Großmacht wird. Wir müssen das begreifen, dass also die Christen positiv gewertet werden im Koran. Und dann kommt dieser eigenartige Satz, das ist die Fortsetzung von der ersten Sure 546, das ist der Vers 47. Dort heißt es, die Leute des Evangeliums haben das Recht, ihre Probleme nach dem Evangelium zu richten und in Ordnung zu bringen. Und alle, die nicht von ihnen, die nicht nach dem Evangelium leben, sind Ungerechte. Jetzt muss man verstehen, das ist ein legaler Satz. Das ist der einzige Satz im ganzen Koran, der den Christen das Recht gibt, Christen zu bleiben, wenn sie in einem islamischen Land leben. Und deshalb, dieser Satz muss in Afrika und in Asien den einheimischen christlichen Minderheiten eingeprägt werden, weil das ist ihre legale Rechtsgrundlage. Und dann kommt der andere Satz, und alle, die nicht nach dem Evangelium leben, sind Ungerechte, sind Verbrecher, sind Lumpen. Das ist also ein Wort, wo vieldeutig ist. Was für ein Wort von Mohammed. Alle Christen, die nicht ernst machen mit dem Evangelium in ihrem Leben, sind ein Problem. Und so kommt auch der nächste Satz aus Hure 5,68. Ihr seid nichts wert, wenn ihr nicht nach dem Evangelium lebt. In Arabisch heißt, lasst du mal erschei in Lam Tukimo Taurada Valenciel. Nicht, das heißt, ihr taugt nichts, ihr seid nichts, ihr werdet nichts zu Wege bringen, wenn ihr nicht das Evangelium auf die oberste Stufe stellt und euer Leben und euren Staat und die Gesellschaft nach dem Evangelium einrichtet. Das ist keine Aussage von einem Missionar. Das steht im Koran. Das muss man begreifen. Das gehört zu dieser Zeit, wo Mohammed die Christen studierte und lernte und begriff, die haben etwas. Die lügen nicht, die stehlen nicht, die huren nicht und so weiter. Man kann sich auf sie verlassen. Deshalb sagt er, wenn ein Christ nicht nach dem Evangelium lebt, ist er ein verdorbener Charakter. Wohlgemerkt, das steht im Koran. Und dann gibt's zwei Sätze, die ich ganz selten benutze. Wenn dann ein Christ ein bewusster Christ ist und so lebt, dann sollen die Muslime zu ihm kommen, wenn sie nicht mehr wissen, was die einzelnen Worte im Koran bedeuten, dass sie ihnen helfen, den Koran zu verstehen. Unglaublich, dieser Satz. Viele Ausleger versuchen es umzudrehen, aber Arabisch steht es ganz klar dort. Und selbst von Mohammed wird gesagt, wenn du nicht mehr weißt, was dir offenbart wurde, geh zu denen, die vor dir die Schrift erhalten haben. Mohammed hat manchmal in seinen schwierigen Offenbarungssituationen sozusagen eine Eingebung gehabt und nachher nicht mehr gewusst, was das heißt. Da steht im Koran, wenn du nicht mehr weißt, was dir eingegeben wurde, es geht zu denen, die das vorher gekriegt haben. Die sagen dir die Wahrheit. Das ist der erste Teil. Also Mohammed hat in der Minderheitensituation das Christentum positiv bewertet und viel aufgenommen, sodass er seine Muslime ins Asyl schickte in einen christlichen Staat. Unwahrscheinlich bedeutet das, sie wurden nicht als Sklaven übernommen, sondern sie wurden als Menschen behandelt. Diese Situation blieb aber nicht lange. Sobald er nach Madina kam nun der vierte Teil, die kritischen Dialoge Mohammeds mit der Delegation von einzelnen Christen. Und dort prallte nun das Christentum und der Islam aufeinander. Besonders als eine Delegation von 60 Christen aus dem Wadi Nashran kam und mit Mohammed zusammensaß, 3 Tage lang in der Moschee von Medina unter der Leitung ihres Fürsten Al-Aqib Abdel-Masih und ihrem Bischof Abu Haritha ibn Al-Qama, war das der erste offizielle Dialog zwischen Christen und Muslimen. Und wer irgendwie was mit Dialogen zu tun hat, sollte dieses Protokoll von Mohammed über diesen Dialog genau lesen. Warum? Das ist die Grenze. So weit kann Mohammed in seiner Toleranz gehen. Weiter kann er nicht gehen. Wir haben leider keine Zeit, jetzt dieses Evangelium im Koran auszulegen. Das bräuchte eine gute Stunde oder noch länger. Aber Sie haben es schriftlich vor sich oder können es bekommen, wenn Sie wollen. Entscheidend aber ist, hier haben Sie ein islamisiertes Evangelium im Koran zu finden. Und da gibt's einige Punkte, die ich mindestens kurz nennen möchte. Dort wird Maryam als die Tochter Imrans dargestellt. Gemeint ist nicht der Imran, sondern Amran. Im Alten Testament der Vater Aarons, Moses und Miriams. Mohammed wusste nicht, dass die Miriam von Amran eine zweite Person ist als die Mutter Jesu. Denn diese Maria, diese Miriam aus der Sippe des Imrans, war dann diejenige, die Jesus geboren hatte. Und zwar kam sie unter Zacharia, den Priester Zacharia, als Vormund. Und der wollte dann auch so einen gesegneten Sohn haben. So kommt die Geschichte von Johannes, der Geburt Johannes des Täufers herein. Und dann kommt der Bericht, dass Maria die beste aller Frauen ist, die sowohl in dieser Welt als auch in der anderen Welt und in den verschiedenen Ländern immer noch die beste aller Frauen sein wird. Mit dem Hinweis, dass der Name der Maria der einzige Name einer Frau im ganzen Koran ist. Die Frauen werden alle nur als Besitz ihrer Ehemänner dargestellt. Nur Maria, die nicht verheiratet war, ihr Name kommt häufig vor. Und deshalb heißt auch Christus Sohn der Maria und nicht Sohn Gottes. Und dann kommt ein Satz, der, wer Arabisch kann, immer zum Schmunzeln anregt. Allah evangelisierte Maria. Da steht das Wort evangelisierte. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. Wenn man das weiß, dann kann man immer einem Muslim sagen, der sagt, wir wollen nicht Mission haben, aber das steht ja schon im Koran, dass Allah Maria evangelisierte und ihr mitteilte, dass sie einen Sohn bekommt. Der ist das Wort Gottes in Person und heißt Isa, Jesus, und ist der Christus und ist der Sohn der Maria und ist ein Angeseher in dieser Welt und in der nächsten und ein nahegebracht, einer, der Allah nahegebracht wird, aber kein Allah, kein göttlicher Person. Und ist einer der Guten. Und Allah hat ihn unterrichtet. Das Urbuch, von dem wir vorher gehört haben. Und die Sprüche Salomos. Und die Tora. Und das Evangelium. Nicht die Engel haben also Maria überfallen. Und haben ihr versucht beizubringen, dass sie die Auserwählte aller Frauen ist, die ein solches Kind zur Welt bringt. Natürlich hat Maria gesagt, das geht ja nicht, das ist unmöglich, und hat versucht, sich dem zu entziehen. Aber der sagte, Schluss, aus, Allah, wenn er etwas will, sagt er, sei, dann ist es. Du wirst gar nicht gefragt, das wird nicht diskutiert. Allah hat das entschieden, und so ist sie dann nun in Umständen gekommen und hat Christus geboren. Und dann redet Jesus, kommt wieder die dritte große Rede Jesu. Ich kann jetzt auch nicht alles vortragen, Sie können es ja nachlesen. Mit der Erlaubnis Allah erschaffe ich euch aus Lehm einen Vogel und belebe ihn mit meinem Atem. Nicht dort, wo steht erschaffe, also das Wort Schöpfer. Ich bin in der Lage, aus toter Materie einen fliegenden, lebendigen Vogel zu machen, denn der Odem, den ich hineinblase, ist lebensschaffend. Das hat Mohammed nicht aus sich selber, sondern auch von einer Apokryphe. Das ist im christlichen Bereich bei Sekten vorhanden gewesen, und er hat das geglaubt und aufgenommen und weitergegeben. Und dann kommt das andere, und mit der Erlaubnis Allahs heile ich Blinde, Mehrzahl, und Aussätzige, Mehrzahl, und mache Tote lebendig, Mehrzahle. Das sind Zeichen, Beweise für die Gläubigen. Und ich offenbare außerdem noch, was ihr im Geheimen esst und in euren Häusern, und heute würde man sagen Bankkonten, verstaut. Ich bezeuge auch, was unter der Tora vor mir existierte, und erlaube euch etwas, was früher verboten war. Fürchtet Allah und gehorcht mir. Als ich das erste Mal las, musste ich laut lachen. Im Koran steht, Jesus sagt, gehorcht mir. Wer den Koran liest, bekommt den Befehl, Jesus zu gehorchen. Fürchtet Allah, nicht liebt Allah. Fürchtet Allah und gehorcht mir. Ja, jetzt, wer weiß, das Gesetz Christi. Jetzt, wer weiß von den Christen, die Gebote Christi, es geht ja ums Gehorchen. Wie viele Gebote Christi kennen Sie? Die Christen sind gar nicht vorbereitet, auch nur zu antworten, wenn sie gefragt werden, was müssen wir tun? Es gibt über 1000 Befehle Christi in seinen Reden. Gucken Sie mal nach. Wir sind etwas unterbelichtet. um Muslimen in ihrer Psychologie und in ihrem Denken zu antworten. Allah ist mein Herr und euer Herr, aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden, haben wir schon gehört. Und dann, dann geht das weiter. Es kam zum Glaubensbekenntnis der Apostel, die alle sagten, wir sind Muslime, weil Muslime heißt Ergebene. Und wir sind dem Gesandten gefolgt. Und zum Schluss kommt Allah selber mit seiner großen Rede an Isa. Da heißt, die Juden waren listig und Allah war listig und er ist der listigste von allen. Das steht im Koran, das ist nicht Apologetik. Die Juden waren listig und wollten Jesus töten und Allah war listig und ist ihnen zuvor gekommen, denn Allah ist der listigste von allen. Wo steht in der Bibel, wer der listigste von allen ist? Die Schlange. 1. Mose 3, Vers 1. Und dann geht's weiter. Und ich werde dich entschlafen lassen und werde dich zu mir emporheben und dich von den Ungläubigen und ihren Anklagen gegen dich reinigen und ich werde deine Nachfolger über die Ungläubigen setzen bis zum Tag der Auferstehung, dann werdet ihr zu mir zurückkehren und ich werde zwischen euch über das richten, worüber ihr uneinig wart. Also was war die Generalslist Allahs? Er wollte Jesus vom Kreuz retten. Dass er nicht die fürchterlichen Schmerzen hat, die ein Gekreuzigter erleiden muss. Er lässt ihn entschlafen und entrückt ihn, Himmelfahrt, zu sich direkt. Das steht im Koran. Wer nun seelsorgerlich denken kann, weiß, was das heißt. Vor dem Kreuz Christi hat Allah seine Wirklichkeit bekennen müssen. Er ist der listigste von allen. Nicht umsonst, sagte Luther, Allah ist der Teufel. Nicht ich sage das. Luther sagt das. Der zweimal den Koran studiert hat und eine Einleitung zu einem Koran in lateinischer Sprache schrieb und sagte, die Christen sollten alle den Koran lesen und studieren, damit sie wissen, welcher Geist auf sie zukommt. Wohlgemerkt, nicht ich habe das gesagt, das steht in den Briefen zu den Türkenkriegern. Mit anderen Worten, die Liste Allahs war aber so groß, dass er die Gruppe, die da nun war, die 60 Delegierten, nicht zu sehr schockieren wollte. Er hat dann Jesus entrückt und seither ist Jesus lebendig und im Himmel und redet mit Allah. Aber die Gruppe ging nicht auf den Leim. Sie haben immer gewartet, das waren koptisch denkende Christen, dass Gott der Vater und Christus der Sohn und der Heilige Geist zur Rede kommt und haben ihm das gesagt. Und das wurde nicht akzeptiert, deshalb haben sie immer mehr ihren Mund geschlossen und wollten Mohammed nicht erzürnen. Und Mohammed hat das dann gemerkt und hat sie angefahren und ihnen gesagt, Allah wird diejenigen unter euch plagen in dieser Welt und in der nächsten mit einer unaussprechlichen Folter, die ungläubig bleiben. Und außerdem werdet ihr keinen Helfer finden, das heißt Christus der Lebendige kann euch nicht beistehen, weil ihr dem Islam gegenüber ungläubig geblieben seid. Lesen Sie es nach. Das war's. Radikaler Schuss. Und setzen dazu, aber wenn ihr gläubig werdet und die Religionssteuer bezahlt und betet, dann bekommt ihr einen Lohn. Die guten Taten werden euch angerechnet und euer Glaube wird belohnt. Und die Abgeordneten schwiegen. Das war nicht ihr Glaube. Und so kam es zum Zweiten, dass Mohammed der Kragen platzte und sagte, Christus ist wie Adam. Allah sagte, sei, dann war er. Fertig, aus. Keine Philosophie, keine Theologie, sondern eine ganz scharfe, harte Prägung. Ich gehe nicht weiter darauf ein, die Auslegung ist drin. Und als sie auch darauf nicht eingingen, sagte er kurzerhand, bringt eure Söhne, geht nach Hause, bringt eure Söhne und eure Frauen, dann bringen und kommt wieder her, und dann bringen wir unsere Söhne und unsere Frauen. Ihr steht an der einen Ecke und wir an der anderen, und dann beten wir und legen den Fluch Allahs auf die Lügner. Das heißt Rote Kora. Das heißt, Allah soll die vernichten, die nicht den Islam glauben. Das steht dort. Man braucht es bloß zu lesen und zu begreifen. Und das ist in Berlin passiert und das ist in Mombasa passiert, dass solche Gebetsduelle stattgefunden haben und nun die Erde sich nicht aufgetan hat und die Leute verschwunden sind, aber dass der Islam versuchte, ein Gottesgericht von Allah durchzuführen, ohne dass sie selber handeln. Nun, ich will diesen Teil damit abschließen und auch die weiteren Versuche Mohammeds nicht bringen. Das kann Ihnen rein theologisch genau sagen, wo das Schiff hinfuhr. Es lohnt sich, wenn Sie sich die Zeit nehmen, zu lesen. So kam es zum Schluss zu der entscheidenden, zum entscheidenden Urteil Mohammeds. Das ist der Vers 29 in der Sure 9. Sure 9 heißt die Sure der Taube, die Sure der Buße. Hier sollen die Christen Buße tun. Dieser Vers heißt: Kämpft mit Waffen gegen jene, die nicht an Allah und den letzten jüngsten Tag glauben, wie die Muslime, und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und nicht der richtigen Religion angehören, von denen, denen das Buch gegeben wurde, bis sie die Minderheitensteuer mit eigener Hand demütig bezahlen. Sie sind klein und werden immer kleiner. Das war der Schlussstrich. Das ist die Rechtsbasis, die Mohammed gab. Und zwar hat er zwei Grundsätze gesagt. Sie glauben nicht richtig. Was ist der Glaube der Muslime? Der Islam hat 6 Glaubensartikel. Allah, seine Engel und Geister, auch der Heilige Geist gehört dazu, seine Bücher, wir haben schon darüber gehört, seine Propheten und Gesandten, seine Prädestination, die doppelte, und der Tag der Auferstehung von den Toten. Die Antwort darauf sind die 3 Glaubensartikel des Evangeliums, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jetzt müssen Sie, wenn Sie also den Glauben eines Muslims verstehen wollen, diese 6 Glaubensartikel kennenlernen und dann sehen, inwieweit sind die 3 Glaubensartikel die Antwort darauf. Wir haben Ihnen eine Auswahl mitgebracht. Das sind 8 Hefte. Was glauben Muslime und was glauben wir? Wir wurden gebeten von einer Organisation, das zusammenzustellen, aber mit der Bedingung, ohne einen Kommentar, nur Koranverse und nur Bibelverse. Und wir haben verschiedene islamische Fachbücher gemolken und haben die entsprechenden Verse herausgeholt. Und jetzt haben Sie 8 Hefte, wo Sie den gesamten Glauben der Muslime vom Koran hergestellt haben. Sie brauchen es bloß lesen. Und die Antwort darauf vom Evangelium. Wer sich das erwerben will, das Inhaltsverzeichnis eines jeden Heftes steht immer auf der Rückseite, sodass Sie gleich wissen können, was darin steht. Wir können das jetzt nicht durchgehen, weil die Zeit nicht reicht. Aber das war nur der eine Vorwurf. Weil die Christen nicht glauben, was die Muslime glauben, deshalb müssen sie bekämpft werden. Und weil ihre Ethik und ihr Gesetz nicht so ist wie das islamische Gesetz. Aha, das heißt also, es geht nicht, ohne dass man das islamische Gesetz kennt, die Scharia. Die Scharia prägt den Muslim mehr als der Koran. Wer den Muslim verstehen will, muss die Scharia verstehen lernen, denn er ist Gesetz. Der Koran gibt Gedanken, kein Mensch weiß, was der Muslim denkt. Aber das Gesetz ist der Prägestempel der islamischen Kultur. Und in diesem Gesetz stehen natürlich sehr konkrete Dinge, die auch jetzt wieder nicht im Detail alle gesagt werden können. Das ist das Islam. Das sind zwei Teile. Die Pflichten der Muslime Allah gegenüber und der andere Teil, die Pflichten der Muslime den Menschen gegenüber. Also gottesdienstliche Pflichten und humanistische menschennähe Pflichten. Da kommt als erstes das islamische Pflichtgebet fünfmal am Tag mit 17 Durchgängen in der Liturgie, also 34 Niederwerfungen vor Allah als sein Sklave und alle anderen Bedingungen. Dann die Finanzierung des Islams. Das bedeutet den Aufbau der eigenen Gerechtigkeit. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor. Wahrlich, jene, die das Buch Allahs rezitieren, das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen gegeben haben, geheim oder offen spenden, hoffen auf einen Handel, hoffen auf ein Geschäft. Da steht wirklich das radikalste Wort für ein Business-Geschäft drin, das nie vergeht. Denn Allah wird ihnen ihre Löhne ausbezahlen und von seiner Güte dazulegen. Er ist ein Vergebender und ein Dankbarer. Finanzierung heißt Werkgerechtigkeit. Das Wort Zakat, also Religionssteuer, hat die Bedeutung Reinigung. Wer die Religionssteuer zahlt, reinigt sein Gewissen durch Geld. Ein Fünftel des Reingewinns hat ein Muslim Allah zur Verfügung zu stellen. Und ein Fünftel des Ölgewinns geht in die Kasse der Moscheen. Deshalb können sie so viele Moscheen in der ganzen Welt bauen. Sie müssen das begreifen, das ist Gesetz. Oder der Heilige Krieg. Es gibt 100 Verse im Koran über den Heiligen Krieg. Das ist eine ganze Philosophie. Das Besondere aber ist, der Heilige Krieg ist eine Prädestination Allahs. Es ist geschrieben von Ewigkeit her, dass der Muslim für den Islam zu kämpfen hat, nicht nur zu reden. Die Muslime wollten nicht. Sie sträubten sich, sie sagten, wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben bezahlt, jetzt sollen wir auch noch kämpfen. Mohammed brauchte lange Zeit, um eine Gehirnwäsche anzubringen, dass sie bereit waren zu kämpfen. Das steht im Koran, dass die Muslime nicht einen heiligen Krieg durchführen wollten, wohlgemerkt. Aber das war prädestiniert auf ihnen. Und dann kommen die gesamten Befehle, auch die Tötungsbefehle, fünfmal steht, tötet sie, wo immer ihr sie findet, legt einen Hinterhalt, packt sie und lasst sie nicht mehr laufen. Aber mich regt immer am meisten dieser Vers auf, aus Sura Anfal 8,17, wenn einer nun mit seinem Attentat ein schlechtes Gewissen hat, dann steht dort nicht, ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet, nicht du hast geschossen, wenn du geschossen hast, sondern Allah schoss in deinem Schuss. Das heißt, was immer du tust an Attentaten, das ist Gottesdienst. Was immer du tust an heiligem Krieg, das Wort heiliger Krieg, es steht überhaupt nicht im Islam, ist Gottesdienst. Das gehört zur Kategorie der gottesdienstlichen Pflichten der Muslime, darf aber nicht von Muslime allein, sondern sollte von der Regierung oder von der Moschee entschieden werden. Dann kommen die Pflichten den Menschen gegenüber, die Eherechte und die Strafen im Islam und die Finanzierung und die Erbfragen und unwahrscheinlich vieles. Mohammed hat das verglichen mit dem Leben der Christen, mit den Befehlen Christi und sagte, ja, die tun ja nicht, was Allah und sein Gesandter befohlen hat. Die haben ja ein völlig anderes Lebensgefühl und Lebensprinzip und vergeben und so weiter. Im Koran darf er ja gar nicht vergeben, er muss Rache nehmen oder Blutgeld dafür bekommen. Nicht? Mohammed war also konsequent, dass er sagte, die glauben nicht, was die Muslime glauben und die haben ein anderes Gesetz, als was Allah uns gegeben hat. Deshalb, das ist jetzt die Summe, gehören sie nicht der richtigen Religion an. Gehören sie keiner Religion an, die überhaupt den Anspruch hat, zu sagen, sie sei richtig. Und deshalb kämpft gegen sie mit Waffen. Ich schüttle immer den Kopf, wenn ich sehe, wie die Journalisten und Theologen und Politiker sagen, die Islamisten sind die rechtsextreme Gruppe, die da nun die Attentate durchführen. So ein Nonsens. So ist eben nicht. Sondern das sind Befehle Allahs und nur die treuen Muslime, die meinen, ganz fromm zu sein, die erfüllen das. Und die anderen sind oberflächlich oder liberal, die kümmern sich nicht drum. Das heißt, wenn ein Muslim sich selber in die Luft springt, um Allah zu verherrlichen, dann ist das Gottesdienst. Im Libanon habe ich ein Bild gesehen in der Tageszeitung, 2400 junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren von der Hisbollah schworen, dass sie jederzeit bereit sind, sich im Kampf gegen Israel zu opfern. Wir müssen begreifen, das sind nicht jetzt einige fanatische Bewegungen, sondern das sind die Glaubensgehorsamen, die versuchen, den Islam zu erfüllen. Deshalb sagt Mohammed, die gehören nicht der richtigen Religion an. Aus, fertig, kämpft gegen sie mit der Waffe, unterwerft sie. Aber er sagt nicht, tötet sie. Macht nicht Massenmord, wie er mit den, mit den vielen Negern machte, die also nun Götzen anbetete, die dürfen gleich sofort getötet werden. Aber die Christen werden nicht getötet, sondern sie müssen unterworfen werden, bis sie die Minderheitensteuer bezahlen, und zwar mit eigener Hand in demütiger Form, denn sie sind klein und werden immer kleiner werden. Das heißt, Mohammed war Kaufmann. Der wusste, die Christen und die Juden sind reich, deshalb müssen wir rausholen, was drin ist, um den Islam aufzubauen. Nun lesen Sie das bitte selber durch, dann haben Sie alle Details. Ich will die Antwort von der Bibel dazu sagen. Die heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Und wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wir müssen in der Liebe Christi Moslems lieben, aber biblisch klar bleiben, sonst betrügen wir uns und die Muslime. Noch ein ganz kurzer Hinweis, was hat jetzt das Ganze mit der Antwort auf die Frage zu tun? Muslime in Minderheiten wie in Europa werden sich richten nach den Antworten der Mohammeds in Mekka. Studieren Sie das, dann wissen Sie, warum die das sagen. Was die in Wirklichkeit denken, ob sie so kritisch sind oder gar negativ, wie der Koran es gebietet, das ist eine zweite Frage. Aber sie benehmen sich tolerant und sind angewiesen, von ihren Abgesandten sich tolerant zu benehmen. Sie bejahen wirklich die Attentäter nicht. Sie wollen den Aufbau dieser Länder, um viele Angehörige dieser Länder in den Islam hereinzuziehen. Anders ist es dort, wo die Muslime bereits die Hälfte darstellen. Dort versuchen sie, Teile der Scharia in die Gesetzgebung einzufügen und sind bereit, auch in kleine lokale Kämpfe einzutreten. Das sind Länder wie Nigeria, Äthiopien, Tansanien, Malaysia und manche andere. Dort ist wirklich eine gespannte Situation. Wenn sie aber dann in Länder kommen, wo die Muslime mehr als 60% sind, dort haben sie Mohammed aus Medina, ob sie wollen oder nicht. Nicht die Tötung der Christen, das ist nicht das Ziel, aber ihre Unterwerfung. Sie sollen nicht groß werden, sondern kleiner werden und sollen zahlen. Und da die vielen liberalen Regierungen, die heute noch dran sind, nicht den Koran als Ganzes bejahen, gibt es eine Reformation des Islams in den islamischen Staaten. Die Moslembrüder und andere Gruppen kämpfen nicht nur gegen die Christen und die Liberalen, sondern gegen die liberalen islamischen Regierungen, um die Reste der Gesetzgebung aus den Kolonialländern herauszunehmen, damit sie endlich den Koran erfüllen und rechte Muslime werden. Ich darf noch mal darauf hinweisen, wir haben Ihnen ein paar Bücher auf dem Tisch rechts hinten. Was steht im Koran über Christus? Ich glaube, das ist die erste Konkordanz der Christologie. Das hat ein Team in vielen Jahren erarbeitet. Alles ehemalige Moslems aus Marokko oder Ägypten oder Libanon und so weiter. Das ist eine große Arbeit dahinter. Haben sie sämtliche Koranstellen über Jesus, über seine Verwandten, über seine Feinde und über die Christen. Der Selbstkostenpreis ist 5 Euro. Dann, ich empfehle Ihnen nochmals diese Serie mit den 8 Heften, was glauben die Muslime, was glauben wir, das kostet 10 Euro. Und dann gibt es im Schwäbischen ein schönes Wort, Dickbrettlesbohrer. Dickbrettlesbohrer. Wenn Sie also wirklich die Ausdauer haben, ein schweres Problem durchzuackern, nehmen Sie das Leben Mohammeds von Ibn Hisham, das ist ein islamisches Buch, von Professor Weil übersetzt, von uns korrigiert aus dem Arabischen und ergänzt. Ich glaube, wenn man das veröffentlichen würde und die würden nicht wissen, dass das von einem Muslim geschrieben worden ist, das gäbe einen Aufruhr mehr als bei den Karikaturen von Dänemark oder von vom Vatikan. Unglaublich, was hier über Mohammed steht. Und das muss jeder islamische Theologe lernen. Wer also will, der kann, wie viel sind 12, 11 Hefte, der kann das mitnehmen, kostet allerdings 15 Euro. Wer nicht so große Dinge will, der soll auf dem anderen Tisch die unüberbrückbaren Gegensätze erwerben. Dann hat er schwarz auf weiß ganz klar, dass 17 Mal im Koran steht, dass Gott keinen Sohn hat und alle anderen speziellen Fragen so dargestellt werden.